Bärbel und Christian Miesner, herzlich willkommen bei Schwesties. Ihr seid von Yoga Moor und wir haben uns in Frankreich kennengelernt. Das ist jetzt auch schon wieder 2 oder 3 Wochen her. Und ganz kurz vorab zur Erklärung, ich habe ja Christian gesagt, aber Miesi, wir kennen dich eigentlich als Miesi. Von daher, Schwesties, nicht wundern, wenn ich jetzt Christian einmal zur Einführung gesagt habe. Aber auch nicht wundern, wenn ich weiter als Miesi Christian anspreche, denn das ist ja dein altbekannter Spitzname. Herzlich willkommen, ja. Meine Schwesties. Vielen Dank für eure Zeit.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Danke.
Wir freuen uns. Ich fühle mich besonders geehrt als Nicht-Schwesti-Brudi.
Stimmt. Du bist die erste männliche Schwesti.
Der erste Brudi, Schwesti-Brudi.
Ich werde ein bisschen rot, das könnt ihr nicht sehen.
Die erste männliche Schwesti, ja, großartig. Vielen Dank, dass ihr das macht. Und wir haben uns ja, wie gesagt, bei dem Retreat von Susanne Hoheit von Leben ist mehr kennengelernt. Und ich war da sofort fasziniert von eurer Geschichte, von eurem Lebensstil, von Yoga. Ich habe ja eigentlich nie so wirklich Kontakt gehabt zu Yoga. Aber Bärbel, wir haben dann mit dir auch eine Session gemacht, die mich direkt begeistert hat. Und ich direkt in so einem Flow war von, oh, ich glaube, da will ich irgendwie weiter mit fortfahren. Magst du direkt einmal da einsteigen, wo du Yoga für dich kennengelernt hast?
Gerne. Ich habe Yoga tatsächlich vor über 25 Jahren im Fitnessstudio kennengelernt in München. Da war ich 28, ich bin jetzt 54, also ist schon ein Weilchen her. Und wollte eigentlich Sport machen, habe am Yoga-Raum einen Zettel gesehen, heute Yoga ausprobieren, habe es ausprobiert, war total begeistert. Es war eine Jivamukti-Yoga-Stunde mit Musik und ganz frisch und dynamisch und es hat mich sofort gecatcht und das war 1999 und ab da bin ich eigentlich dran geblieben. Ja, mit Höhen und Tiefen, Verletzungen und Enttäuschungen und bis ich dann 2007 mich entschlossen habe, eine Yogalehrerinnen-Ausbildung zu machen und habe eigentlich ab da auch in München unterrichtet.
Super cool. Ja, auch toll, dass du das dann direkt für dich entdeckt hast, als Hobby erstmal und dann auch eben durch die Ausbildung das zum Beruf gemacht hast. Total inspirierend. Wie ist denn dann auch für euch beide, ihr betreibt ja Yoga Moor zusammen, die Idee entstanden, hey, lass uns doch zusammen arbeiten, miteinander arbeiten, ein Unternehmen gründen und Yoga Moor ins Leben rufen. Wie ist das entstanden?
Ja, das ist ganz spannend, Miesi, da kannst du doch mal erzählen.
Ich finde es nett, wie du das so formulierst. Es klingt so, als wäre das das passiert so. Das war natürlich ein Prozess. Also das ist so bei uns, da fallen Puzzleteile an ihre Plätze. Also das ist, wir müssen da leider groß ausholen. Also das ist, ihr habt gerade gehört, die Bärbel macht das wahnsinnig lange und ich habe 2005 einen Videopodcast angestartet. Deswegen Videopodcast, weil das war so die einzige Version, wie man Video unter die Leute bringt. YouTube gab es noch nicht und war, wenn, dann bestand das aus Katzenvideos. Und es war da, wo ich herkomme, so Snowboarden und Skaten und das hatte auch so einen kleinen Erfolg. Also die Arbeitszeit war irgendwie bezahlt und ich habe dann der Bärbel dann rumgenörgelt, ich möchte das für Yoga machen. Ich möchte einfach, lass uns doch Yoga-Videos machen. Und das war so ein bisschen, das hat so eine Weile gebraucht, aber irgendwann hast du gesagt, ja klar, machen wir, weil wenn meine Schülerinnen in München, also ich spreche jetzt aus Bärbelsicht, wenn meine Schülerinnen in München nicht da sind, wenn ich nicht da bin, aber die Schülerinnen sind weiterhin da oder sie reisen, dann können sie mich in der Tasche mitnehmen, weil das war so ein, also man konnte ja dann schon Video irgendwie mitnehmen auf dem iPod oder irgendwie sowas. Und haben wir die ersten Videos gedreht.
So war das. Und ich war äußerst misstrauisch am Anfang, weil ich dachte, Yoga per Video, das geht nicht und das darf man auch nicht. Man muss das in echt machen, von Mensch zu Mensch. Und hatte dann aber ziemlich schnell so eine Handvoll Fans im ganzen deutschsprachigen Raum, die tatsächlich beruflich bedingt unterwegs waren und dann mit mir im Hotelzimmer geübt haben oder im Urlaub geübt haben. Das hat mich total überrascht und es ging auch schnell, weil ich hatte damals kaum Konkurrenz. Und Ja, so hat es angefangen und es hat uns auch großen Spaß gemacht, denn ich habe ja vorher als Fotografin gearbeitet und hatte so ein bisschen einen Blick fürs Bild. Das heißt, mit Kameras zu arbeiten war mir nicht fremd. Was mir fremd war, war jetzt vor der Kamera zu stehen und nicht mehr hinter der Kamera. Aber so hatte ich die Verbindung zwischen Yoga und Fotografie und damit es beides große Freude bereitet hat, war das eigentlich ein perfektes, neu inszeniertes Berufsbild für mich damals, das es noch gar nicht gab. So.
Ja, wir haben das dann so ein paar Jahre gemacht, da später dann schon YouTube und sowas. Und dann gab es so DVDs, die Älteren mögen sich erinnern, was DVDs waren. Und dann haben wir DVDs produziert, auch als Lehrmaterial für eine Kollegin von dir. Und das, dann haben wir DVDs verkauft und haben zuerst mal gesehen, okay, da lässt sich auch Geld mit verdienen und wir müssen so ein bisschen eine Struktur haben dafür, dass das, also dass das auch legal ist und all diese Dinge, also ne, Steuern und was alles dran hängt. Und die bestand dann auch schon, auch für, ich war auch immer freiberuflich tätig und dann kam eins zum anderen und irgendwann, also da kam natürlich dieses YouTube fing so an und dann haben wir gedacht, kann man da mehr draus machen? Und ich war sehr zurückhaltend, Bärbel auch, weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass wir Dinge machen müssen, nur um die Miete zu bezahlen. Also zum Beispiel hier, da ist doch eine super Werbepartnerschaft mit Shady Vermittler hier einsetzen, nur damit wir irgendwie 500 Euro verdienen, damit wir irgendwie die nächste Wochenmiete bezahlen können. Und deswegen waren wir sehr zögerlich, um da richtig Geld mit zu verdienen. Das war dann ein nächster großer Schritt.
Nächste große Schritt war dann die Videoplattform, so wie sie jetzt existiert. Das haben wir 2018 gegründet auf einer Portugal-Reise mit unserem Van. Da waren wir ein paar Monate unterwegs mit unserem T4.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu.
Genau, und dann stand es und seitdem gibt es Yogamour als Streaming-Plattform, als Abo-Plattform und wir sind eigentlich ganz zufrieden. Schön, macht Spaß. Und super. Wir sind sehr unabhängig und werbefrei.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, und ich finde es auch so spannend, dass ihr ja auch wirklich so die Anfänge des Ganzen, des Streaming oder YouTube, Online-Videos über Online-Kurse machen, was jetzt vielleicht auch gerade so nach Corona oder durch Corona total präsent ist im Alltag und fast schon selbstverständlich erscheint, dass ihr euch das aber so von der Pike auch aufgebaut habt, ne? Und dass das ja noch gar nicht so selbstverständlich war. Und ich finde das total beeindruckend, dass ihr da so auch ohne große, ja, vielleicht Vorbilder oder viele Leute, die das schon so machen, dass ihr euch das angeeignet habt und selber aufgebaut habt. Ich weiß es nämlich von früher auch noch. Ich hatte auch noch solche Fitness-DVDs oder so 15 Minuten fit mit d-d-d. Von daher, ich erinnere mich ja auch noch an die Zeit und ich weiß auch noch, wie das war, als dann YouTube kam und ich bin da selber nicht mit auf den Zug drauf gesprungen, aber ich kann mir auch voll vorstellen, dass das total aufregend war, aber natürlich auch sicherlich viel Aufwand bedeutet hat, sich da erstmal so reinzufuchsen. Und ich fände es auch ganz spannend, Misi, was ist denn eigentlich so bei dir auch dein Hintergrund gewesen, dass du das technisch so konntest oder wie hast du das alles dir beigebracht und angeeignet?
Ja. Uiuiui, da muss er noch mal ganz weit ausholen.
Voll okay.
Ich bin ein Drinni. Ich suche mein Heil in meinem Zimmer und meinem Computer. Nein, ich glaube, da ist so ein, auch das ist immer so zufällig. Ich komme, wie gerade gesagt, so aus dem Skaten und aus dem Snowboarden und aus dem Surfen weniger. Dafür bin ich einfach zu sehr in den Bergen groß geworden. Das war schon ich habe schon eine Draußenseite, aber ich habe schon eine Drinnenseite auch. Und die Drinnenseite ist halt am Computer sitzen, neugierig sein, Sachen, wobei ich auch da ich bin nicht der große Programmier-Dude. Ich bin sehr froh, dass es jetzt Claude und ChatGPT gibt, die mir dabei unter die Arme und wie heißt das?
Greifen.
Die können mir unter die Arme greifen.
Genau.
Sprechen kann ich mich auch nicht. Und
Doch.
Und also das ist so, da ich habe so eine Neugier und wir sind eben vom einen zum anderen gestolpert und ja, ich habe 95 schon die ersten Webseiten gebaut oder 94 gar und war da auch schon bei einem Verlag angestellt, der so seinen Online-Dienst machen wollte und da war ich auch dabei und ich habe da auch bei Microsoft gearbeitet, weil die auch sowas mit Online machen wollten, wo noch keiner wusste, wie das geht und das, ich war schon immer neugierig, wie geht das? Wie macht man das? Also einfach machen. Und das war natürlich, also sorry, dass ich das so formuliere, aber für euch, die jüngere Generation, ist es einfach so, das ist einfach da.
Mhm.
Und damals war das halt nicht da. Damals war es plötzlich, dass du nur mit zeitlichem Aufwand und überschaubarem Geld Dinge machen konntest. Die waren natürlich dann virtuell, aber Leute konnten dann über dieses Internet zugreifen darauf. Also konntest was machen, musstest nicht in die Druckerei gehen, du musstest nicht irgendwie Verpackungen machen, du musstest nicht eine Distribution finden, sondern hast was gemacht, hast es ins Internet gestellt und Leuten konnten es aufrufen. Und das war damals Mitte der 90er, das war der Wahnsinn. Und du konntest plötzlich all die verrückten Ideen, die du hattest, konntest du einfach ausprobieren, weil alles, was schief gehen konnte, war, du hast Zeit verbrannt. Das war's.
Ja. Ja, aber davor haben wir mit Papier gearbeitet und Zeitschriften und Rollfilm.
Ja, und ich habe Magazine gemacht, das Nord-Magazin gemacht und sowas und dann das hat irre Spaß gemacht und den Teil vermisse ich vielleicht auch so ein bisschen, dieses Bilder aussuchen auf dem Leuchttisch und dann machst du so eine Doppelseite mit einem tollen Bild und das fehlt uns natürlich in der jetzigen Gesellschaft, das ist alles so irre schnell und wegscrollen, aber das ist halt, so verändert sich das halt. Also, und man kann es nicht zurückrollen und das will ich auf gar keinen Fall. Aber jedes hat so seine Zeit und ohne diese neuen Techniken säßen wir jetzt gar nicht hier. Ich meine, Entschuldigung, du sitzt, glaube ich, in Köln gerade, oder?
Wahrscheinlich. Ja, absolut.
Wir sitzen hier im Oberbayerischen und wir sind hier über das Internet verbunden und unterhalten uns. Wir
können uns sehen.
Wahnsinn, oder? Also
Total.
Für mich ist es immer noch Harry Potter Magie. Unglaublich.
Aber um das mal zusammenzufassen, das weit ausgeholte, Misi war... Ich beschreibe ihn gerne als Internetpionier der ersten Stunde.
Mhm.
Ja, als ich werde nie vergessen, wie er nach Hause kam und mir irgendwas in die Hand drückte, was er aus dem Internet ausgedruckt hat und mir so etwas wie eine E-Mail-Adresse geben wollte und ich so, von was redest du? Das ist total toll. Und in Amerika haben das schon alle. Und da kann man miteinander kommunizieren und man kann Seiten anschauen und so weiter. Und ich habe nichts verstanden. Ich hatte keine Ahnung. Ich war total beeindruckt und du warst da schon mittendrin. Viel zu früh, einen Internetdienst aufzubauen. 1995 heißt, dass es keine User dafür gibt. Also niemand, man konnte damit noch kein Geld verdienen, weil es gar niemand gab, der Internet benutzt hat. Also jetzt unvorstellbar 30 Jahre später, aber du warst da schon ganz schön weit vorne.
Ja, Wahnsinn. Auch in welcher Geschwindigkeit sich das dann alles entwickelt hat, ne? Weil letztendlich könnte man ja auch sagen, nur 30 Jahre. Also so viel Zeit ist es nicht. Aber was sich da schon alles entwickelt hat, ist schon wirklich der Wahnsinn. Mhm. Wie war das denn dann eigentlich für euch, als ihr dann Yoga Moor gegründet hattet und das alles losging? War das für euch dann auch klar, dass das so idealerweise euer gemeinsamer Job sein soll? Oder wie schnell ist es für euch dann auch wirklich so das gemeinsame Hauptbusiness quasi geworden?
Also das hat sich mit den Jahren erst entwickelt. Wie gesagt, 2010 haben wir angefangen, Videos zu drehen. Damals war das ja alles for free und auf Spendenbasis. Und 2018 haben wir dann beschlossen, das zu monetarisieren, weil wir keine Lust hatten auf YouTube und Werbung und Kooperationen, die nicht zu uns passen. Und das haben wir dann ein paar Jahre nebenberuflich gemacht. Misi hat damals auch noch, du hast für Red Bull noch ganz viel gearbeitet und für eine Hamburger Agentur gearbeitet. Und ich habe ganz klassischen Yoga-Unterricht gegeben in München, Gruppenstunden, Einzelstunden und habe aber auch schon jedes Jahr Yoga-Retreats unterrichtet, mehrere. Also ich habe mal ein halbes Jahr Yoga unterrichtet in Marokko und habe anschließend jedes Jahr 1 bis 2 Yoga-Retreats in Marokko unterrichtet, in Portugal, Italien, aber auch ganz viele Bayern am Chiemsee. Und die TeilnehmerInnen, die dabei waren, die kannten mich alle von Yoga Moor. Also das war ein Konzept, das ich nicht geplant habe. Das hat sich von selbst ergeben. Meine Yoga-Retreats waren immer voll, weil ich schon einen riesen Kundenstamm hatte. Und die Misi hat es immer verglichen mit einer Band. Ja, du kennst die Musik, in meinem Fall die Yoga-Videos, und dann beschließt du, die will ich jetzt mal in echt sehen. Was? Die unterrichtet ein viertägiges Yoga-Retreat am Chiemsee? Das leiste ich mir jetzt. Und dann kommen die Leute da an und sind so... Ja, die kenne ich aus dem Internet und jetzt sehe ich sie in echt, Hobby aufregend. Und das war so ein bisschen, das wurde mein Business eigentlich. Damit habe ich gut Geld verdient und Yoga Moor lief erstmal so ein bisschen nebenher und dann wurden es immer mehr Abonnentinnen und es war klar, das muss gepflegt werden. Und das war Misis Aufgabe, weil Misi hat die Seite programmiert, Misi hat sich auch um das Bezahlsystem gekümmert und das heißt, er macht einfach seit 8 Jahren den Support, weil es kommen natürlich jeden Tag E-Mails. Das klappt nicht, das verstehe ich nicht, kannst du mir hier helfen? Und das machst alles du. Oder wenn es einen Relaunch gibt, der Website, das macht auch Misi. Und Misi begleitet mich, aber auch es fing dann irgendwann mal an, dass er mich auf die Yoga-Retreats begleitet hat. Ja, Misi ist zwar nicht Yoga-Lehrer und jetzt auch kein...
Pass auf, was du sagst.
Ja, wie kann ich das sagen? Also kein passionierter Yogi, aber er kann das alles, was ich unterrichte. Und er wird natürlich auch gerne gesehen von den Teilnehmerinnen, weil die wissen, der ist ein Teil von Yoga Moor. So sind wir dann mehr und mehr als Team aufgetreten auf den Retreats. Und das hat sich dann irgendwann mal dahin bewegt, dass wir richtig viel zusammen Yoga Moor gemacht haben, weil wir ja auch für neue Videos zusammen beim Dreh sind. Ja, wir bauen das zusammen auf. Ich übe vor, Misi filmt, Misi macht hinterher den Schnitt. Ich gucke ihm dann über die Schulter irgendwann mal und meckere ein bisschen und irgendwann mal ist das Ding fertig und geht online. Das heißt, wir haben dann schon so viel zusammen gemacht und waren dann irgendwann mal so viel gemeinsam unterwegs, auch schon in unserem alten Van, dass wir dann irgendwann mal beschlossen haben, wir machen das jetzt gemeinsam fulltime.
Ja, das super. War,
ich hatte einen Kunden oder tatsächlich eine Agentur, für die ich gearbeitet habe, und die hatte einen Kunden und mit dem war ich nicht so happy und das lief so ein bisschen aus und mit denen bin ich dann verblieben. Pass auf, wenn ihr keinen neuen Kunden für mich bringt, dann lass uns das ruhen, also absolut im Guten, weil dann probiere ich aus, was passiert, wenn ich jetzt die ganze Zeit für Yoga Moor arbeite. Und dann haben wir uns, Bärl und ich, uns ein halbes Jahr gegeben. Und haben gesagt, nach einem halben Jahr evaluieren wir das mal. Und in einem halben Jahr, also es war dann von Anfang 19 bis Mitte 19 im August, haben wir gesagt, ja, okay, wenn ich dabei bin, bewegt sich was. War immer noch nicht profitabel, hätten wir nie von leben können und sowas. Aber in der Kombination mit Berbes Retreats war das völlig okay. Und es war so, da hat sich was bewegt und das reicht mir immer als Signal. Also da kann man was machen. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, spielte uns natürlich Covid in die Karten. Also ja. Das war ja dann im Februar 2020 und wir waren halt schon da.
Perfekt.
Ich glaube, also ich sage immer, wir haben so viel gearbeitet wie in dem Covid-Jahr, haben wir nie wieder davor und nie wieder danach, weil wir natürlich, das war gar nicht da auf so schnelles Wachstum ausgerichtet. Dann wollten die Leute Live-Sachen und so weiter. Also es war echt eine Hackelei. Aber war natürlich super für uns. Und damit war das eigentlich auch gegessen. Danach war schon klar, wir machen das weiter. Also das war, mit der Zeit hast du gar keine Zeit gehabt zu überlegen, nein, das mache ich jetzt nicht, gehe auch in den Park wie alle anderen.
Ja, klar. Ich finde es aber euch auch so beeindruckend, dass ihr als Paar ja auch schon recht früh zusammengekommen seid. Ihr wart wie alt nochmal, als ihr zusammengekommen seid? 20 oder so?
Ja, ich war 20, Misi war 24.
Mhm. Ja. Und dass ihr auch dann gesagt habt, so, und jetzt machen wir auch unsere Arbeit gemeinsam und dass ihr da auch so, also so vermute ich es jetzt mal, relativ schnell jeder eure Rollen gefunden habt und euch damit ja auch sehr gut ergänzt habt irgendwo, ne? Also, Bärbel, du dann vor der Kamera, Misi dahinter technisch. Das finde ich auch total cool, dass sich das irgendwie, ohne dass ihr das jetzt irre weit im Vorfeld so abgesprochen habt oder wie es vielleicht heutzutage wäre, über eine Dating-App irgendwie schon mal im Vorfeld versucht habt klarzukriegen, sondern dass es sich eben so entwickelt hat und ihr dann ja auch sogar noch zusammen in eurem Van ganz viel um die Welt getourt seid. wollen wir da auch nochmal drüber sprechen. Das finde ich ja nämlich auch super interessant. Ihr seid nämlich in einem E-Van unterwegs. Wie ist die Idee entstanden, zu sagen, ey, irgendwie wollen wir auch im Vanlife auf E-Mobilität umsteigen?
Das ist eine spannende Frage und die, würde ich mal sagen, geht an Misi, weil Misi, wie gesagt, er ist Pionier in jeder Hinsicht. In den 80er Jahren war es das Snowboard, in den 90ern das Internet und in den 2000ern war es die E-Mobilität. Misi, warum?
Warum?
Warum? Wir haben, auch das ist immer so kleine Schritte. Das ist nie so von langer Hand geplant. Wir haben 2000 einen damals neuen VW-Bus gekauft. Die Kinder waren mittelklein und wir waren mit dem viel unterwegs. Den Vorgänger, und der war wie heutzutage auch, der T3 geht immer kaputt. Ich kann euch da draußen nur warnen, wenn ihr so ein altes VW-Bus kauft. Der ging in den 90ern schon kaputt. Nur weil er jetzt ein Oldtimer ist, hält er nicht besser. Nein, wie auch immer. Wir haben den neu gekauft und damals habe ich ernsthaft gedacht, so 2000, den haben wir jetzt 10 Jahre und dann haben sie das alles geklärt mit dieser ganzen Nachhaltigkeit, beziehungsweise das war eher ganz konkret, wir haben in München gewohnt und wenn du plötzlich jeden Monat, obwohl du keinen Sauberkeitsfimmel hast, die Terrasse abfegst, weil da so viel Dreck drauf liegt, der in Autos kommt, dann denkst du einfach anders drüber nach. Wenn du mit einem Radl durch die Stadt fährst und deine Kinder im Anhänger hinter dir herziehst, die auf Auspuffhöhe sind, dann, also ich habe da anders drüber nachgedacht. Und habe gedacht, okay, also 10 Jahre gebe ich dem Ganzen noch, dann ist es hoffentlich geklärt. Wie wir wissen, war 2010 noch gar nichts klar. Und da konnte man einen Tesla kaufen. Mit dem Tesla konnte man noch gar nicht so in Urlaub fahren. Also haben wir den VW-Bus weiter und weiter und weiter gefahren und diese Reise, von der Bärbel kurz gesprochen hat, in Portugal, die war für uns nochmal ein Test, können wir beide zusammen so lange reisen? Das war noch gar nicht, ist es noch, weil dann, das war so das erste Mal ausführlich ohne Kinder, weil die da inzwischen längst aus dem Haus waren, oder das war so der Test und haben uns eben gesagt, okay, in der Reise schauen wir mal auch, wo Yoga Moor hingeht oder sowas. Das war so, und der Test, den haben wir prinzipiell bestanden, nur das Auto hat es nicht bestanden. Es hat also funktioniert, aber ein VW-Bus zu zweit arbeiten, wir sind beide auch noch große Personen, also mit über 1,85. Das war schon mühsam. Also das ist, und dann war klar, wir brauchen ein größeres Auto. Und habe ich da schon drüber nachgedacht, wie können wir ein größeres Auto haben. Aber, und sorry, dass die Story auch so lange wird, ich konnte keinen Diesel kaufen. Also weil ich hatte ja schon vor dann zurückgerechnet 15 bis 20 Jahren gedacht, ich will das nie wieder. Also es war außer, und dann bin ich über Umwege drauf gekommen, dass man Autos auch umbauen kann. Also Stinkemotor raus, Batterien, Elektromotor rein, und diesen ganzen Prozess bin ich dann gegangen, und auch lustiger Weg, auch Pionierarbeit, nicht immer lustig. Das war schon eine krasse Geschichte. Aber das Ding fährt und es ist so ein Crafter-Größe, das ist so die Sprinter, so diese Lieferwagen, diese DHL-Größe, ja. Und der fährt halt elektrisch mit all den Kompromissen, wenn du dir vorstellst, dass da Technik von vor 6, 7 Jahren drin ist. Das ist halt nicht so wie ein moderner Tesla oder ein moderner, egal was. Aber wir fahren ohne zu stinken durch die Gegend und es macht Spaß.
Ja, und irgendwann mal 2022 fuhr das Ding dann auch. Das hat nämlich fast 3 Jahre gedauert, der Umbau. Das war das Jahr, in dem ich 50 geworden bin und in mich reingehört habe, ob das Leben jetzt für mich so bleibt oder ob ich noch Veränderungen will. Und Misi war da gerade für 1, 2 Wochen beruflich in Andorra in Spanien und ich saß alleine zu Hause auf der Terrasse und habe mir überlegt, doch, ich will noch was anderes. Und dann habe ich ihm eine Textnachricht geschrieben und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit mir in den Van zu ziehen und die Wohnung, unsere Mietwohnung aufzugeben. Und dann kam zurück, ja klar. Und mehr nicht. Und dann wusste ich, dass das wird funktionieren. Und habe in dem Monat, das war Juli 2022, habe ich dann die Wohnung gekündigt. Und 3 Monate später sind wir ausgezogen und in den Van eingezogen, haben ziemlich viel aussortiert, haben 2 Wochen lang ganz viele Sachen auf die Straße gestellt, die auch mitgenommen wurden und den Rest in ein Lager gebracht und sind dann losgefahren. Und seitdem, also seit bald 4 Jahren, sind wir Nomaden.
Stark. Was war dann so euer erstes Ziel oder gab es überhaupt eins oder seid ihr erstmal drauf los und mal gucken, wo ihr so landet?
Nee, wir hatten tatsächlich geplant, erstmal meinen Bruder in Franken zu besuchen und dann von dort aber nach Sardinien zu fahren und dort zu übernachten, wollte ich gerade sagen, zu überwintern. Und dann ist aber schon im Allgäu unser Auto, da kam die erste Kältewelle, also richtig Minusgrade, und dann, das haben die Batterien schon nicht geschafft und unser Auto ist nicht mehr angesprungen und wir mussten den ADAC kommen lassen und unser neues Zuhause abschleppen lassen. Gott sei Dank ist unser alter Stinke T4, den gab's noch, den habe ich dann aus München schnell geholt und dann sind wir mit dem zu Freunden nach Rosenheim gefahren, die sich tierisch gefreut haben, weil die uns schon immer mit nach El Salvador nehmen wollten, weil Misi noch was gut hat bei denen und meinten, jetzt kommt ja 4 Wochen mit uns mit, bis dahin ist euer Auto ja vielleicht repariert, keine Ausreden, auf geht's. Und wir so, okay. Und dann hatten wir 4 Wochen super Surf in El Salvador in so einem kleinen Resort und als wir zurückkamen, fuhr das Auto wieder und dann sind wir auch nach Sardinien gefahren. Das war so unser erster längerer Aufenthalt in dem Elektrocamper und es hat nichts funktioniert und es war super kalt und hat nur geregnet und alle Voraussagen, dass man da toll überwintern kann, haben sich zumindest für uns nicht bestätigt und wir wussten, das machen wir nicht mehr so. Wir bleiben Nomaden, aber die Winter müssen irgendwie anders werden. Und danach sind wir, glaube ich, nach Frankreich gefahren.
Ja, das ist, da ergänzend kann man vielleicht sagen, Bärbels Retreats, von dem wir schon gesprochen haben, sind so ein bisschen immer, man kann sagen, Anker oder das ist so, das bestimmt tatsächlich so ein bisschen den Rhythmus. Daher kommt es ja auch, dass wir immer zu den Retreats gefahren sind oder zu einem Dreh und dann wieder heim. Und dem Prozess kam ja dann irgendwie, ja, wieso fahren wir eigentlich immer wieder heim? Ja, und jetzt fahren wir halt nicht mehr heim, sondern wir haben unser Heim dabei und fahren von Retreat zu Retreat oder dann nach Frankreich und weil da ein Retreat ist und dann versuchen wir das mit allem Möglichen zu kombinieren und gerne mit Business-Kontakten, aber auch Freunden und sowas, weil wenn du schon unterwegs bist, dann kann man das so ein bisschen steuern. Es ist auch viel leichter, dann Leute zu treffen, weil du sagst, ich bin in der Gegend, hast Zeit auf einen Kaffee, auch wenn ich Tee trinke, aber
also wenn wir in Köln sind, dann
kommt er vorbei.
Haben wir ja jetzt ja auch eine Adresse, eine Schwesti-Adresse, genau.
Sei gewarnt.
Sei gewarnt, wir melden uns immer ziemlich spontan.
Ja,
hast
jederzeit.
Du morgen Zeit?
Ja, perfekt. Ja, total spannend. Auch danke, dass ihr das teilt und auch gerade so diese Realität, vielleicht auch gerade des Anfangs, wo es vielleicht dann noch nicht direkt super duper alles klappt, weil ich glaube auch gerade jetzt ist auch Vanlife total modern und cool und es ist ja auch so. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass manche das sehr romantisieren oder idealisieren und sich das sehr einfach vorstellen. Von daher auch danke, dass ihr teilt, dass es auch teilweise schwierig war oder auch diese kalten Winter oder wenn das Fahrzeug dann plötzlich kurzweilig den Geist aufgibt, dass es dann natürlich auch einige Hindernisse ab und zu mal geben kann.
Das ja, auf jeden Fall. Also man darf das Vanlife, wie man es auf Instagram sieht, das ist total, das romantifiziert wirklich alles. Aber das macht ja auch total Sinn, denn das möchte man auf Instagram auch sehen. Es ist ein bisschen übertrieben mit Weingläsern und weißen Tischdecken. Also diese Romantik gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es Blechschüsseln und Tassen, Teetassen. Aber es gibt sehr romantische Augenblicke. Ja, natürlich gibt es manchmal Ocean View und Sonnenuntergang. Aber generell findet das Leben auf der Straße und auf Parkplätzen statt. Das ist, und auf Wiesen. Das ist die Wahrheit.
Wenn man rational drüber nachdenkt, ist es ganz klar. Also das ist ein kompliziertes Leben. Das ist ja auch unbeständig. Wir haben auch keinen 9-to-5-Job, wo das Maximum ist dass ich mich darüber aufregen muss, dass die Tram zu spät kam. Also, verstehst, das ist so, wir müssen eben, wir haben jetzt einen Termin da und da und heute ist uns wieder passiert, dass wir einen Termin übersehen haben, beziehungsweise, der ist ja gar nicht da, sondern da und dann musst du halt umplanen und das fällt uns mal leichter und mal weniger leicht. Aber das ist ja auch ganz, also das ist ganz normal und natürlich kappeln wir dann uns auch oder sind, aber auch das ist, wenn du sesshaft bist, kein großer Unterschied, meiner Erfahrung nach.
Streiten tut man sich auch, wenn man ein festes Zuhause hat.
Das stimmt. Da ist nicht nur per se dann der Van schuld. Ja. Gab es denn bei euch dann eigentlich auch mal Momente, wo ihr so dachtet, oh, vielleicht doch wieder die feste Wohnung oder das eine zentrale Zuhause oder der eine Ort? Oder ist es grundsätzlich schon so, dass ihr sagt, boah, so dieses freie und Nomadensein ist schon das, was ihr genießt?
Also das genießen wir total. Ich habe eigentlich nicht vor, ich habe vor, in ein paar Jahren einen kleinen festen Wohnsitz zu haben für Notfälle. Aber jetzt, also bereut haben wir es nie. Wir vermissen auch unsere ehemalige Wohnung nicht, obwohl die sehr schön war in München-Schwabing mit Garten und Terrasse. Und wir verbringen ja die Winter oft in Wohnungen. Also wir haben eine Senioren-WG in Australien. Freunde von uns, die dort leben und ein Zimmer für uns freihalten, werden auch nächsten Winter wieder dort sein. Deshalb nennen wir uns auch Nomaden und nicht Vanlifer, weil wir den Winter selten auf Rädern verbringen, also in unserem Van verbringen. Und wenn der Winter dann rum ist, sind wir immer so glücklich, wieder in unser Auto zu ziehen, weil wir das schon gerade als unser liebstes Zuhause sehen und wir auch diese Mobilität als totale Freiheit und Unabhängigkeit empfinden. Also wir bereuen nichts und wir werden das, denke ich mal, außer die äußeren Umstände verbieten es uns, sprich Gesundheit oder die meisten unserer Eltern leben auch noch, da weißt du auch nie, was kommt und dann kann es natürlich schon sein, dass man sich mal niederlassen muss, um da zu sein.
Total. Wie haben eure Kinder, ihr habt zwei Kinder in den 30ern, wie haben die darauf reagiert, als ihr gesagt habt, so, wir haben jetzt keinen festen Wohnsitz mehr, sondern sind jetzt unterwegs. Wie fanden die das?
Also unser Sohn, beide fanden die Idee super cool. Erstmal. Mhm. Die kennen uns ja auch. Die kennen ja auch dieses Leben selber. Und die sind ja quasi groß geworden im Van. Unser Sohn, der lebt in Innsbruck, der kam vorbei und hat sich nochmal verabschiedet von der Wohnung, hat seine Freundin mitgenommen und ihr nochmal alles gezeigt, seine Schule, den Schulweg, den Park und hat dann damit abgeschlossen. Und unsere Tochter war erstmal so ein bisschen verunsichert, weil die lebte zwar auch in München in einer eigenen Wohnung, aber ich glaube, die Wohnung war so ihr, es war halt ihre Kindheit, ihr Hafen, ihr Anker. Und es ist ihr schon schwer gefallen, dass das jetzt einfach weg ist. Aber sie ist dann nach Berlin gezogen und hat deshalb sowieso jeglichen Bezug zu München verloren, weil Berlin ist ja viel besser, finden zumindest die Berliner. Und damit ist München jetzt unwichtig geworden und auch die Tatsache, dass wir da mal eine Wohnung hatten. Also da sind beide jetzt richtig fein mit.
Schön. Ja, cool. Ist auch total inspirierend. Also ich fand es auch super cool oder finde es nach wie vor natürlich, euch kennenzulernen, weil ihr ja auch so einen Weg gegangen seid, der so ein bisschen Zickzack vielleicht hier und da mal ist oder auch verschiedene Sachen habt ihr gemacht und immer mal wieder Neues ausprobiert und das finde ich einfach super cool. Wie ist das denn dann eigentlich, um nochmal auch wieder auf Yoga zurückzukommen, Bärbel, was würdest du Menschen empfehlen, die sagen, ey, irgendwie, vielleicht jetzt auch ähnlich wie ich das hatte, interessiert mich, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich da einsteigen soll. Hast du da Tipps?
Nein, den würde ich natürlich empfehlen, 30 Tage kostenlos mit Yoga Moor anzufangen. Da gibt es auch einen Anfängerplan und dann würde ich einfach mal diesen Anfängerplan machen mit den ganz einfachen Videos, in denen noch relativ viel Erklärungen sind, anzufangen, den eigenen Körper mal so ein bisschen wahrzunehmen und ganz achtsam und zu schauen, was kann der denn überhaupt, was tut ihm überhaupt gut. Denn was meine YogaschülerInnen lernen, ist, dass jeder Körper unterschiedlich, nicht nur unterschiedlich gebaut ist, sondern natürlich auch eine Geschichte hat und deshalb nicht jeder Yogi oder jede Yogini dasselbe üben kann wie ich, die das vormacht oder andere, die mitüben. Das wird einem zwar oft vermittelt, wenn man ganz viel übt, dann kann man irgendwann mal den Spagat, den Kopfstand, den Handstand, aber ich weiß jetzt mal aus über 25-jähriger Erfahrung, dass man sich eventuell sogar verletzt, wenn man versucht, möglichst weit und möglichst tief zu gehen, um irgendwann mal so üben zu können wie sein großes Vorbild. Yoga ist kein Leistungssport, sondern Yoga ist eigentlich wie ein Lifestyle, ja, für Körper und Geist. Und da darf sich jeder und jede auf ganz eigene Art und Weise reinfühlen, um sich dann irgendwann mal in der eigenen Kraft damit wohlzufühlen. Und ich glaube, das kommt mit Yogamur ganz gut rüber und auch mit dem Yogasprech, den ich so mit der Zeit entwickelt habe, dass jeder ganz individuell Yoga üben darf und die Asanas, Sanskrit für Yoga-Haltung oder Körperhaltung, so geübt werden dürfen, wie sich's richtig und gut anfühlt. Genau, und das findet man auf Yogamur. Und dann kann man sich nach 30 Tagen immer noch entscheiden, ob man das abonnieren will. Und bei uns ist auch alles ganz persönlich. Man kann mich auch anschreiben und einfach Fragen stellen. Was soll ich machen? Ich komme hier nicht weiter. Und dann gehen wir in den Dialog per E-Mail oder auch mal per Telefonat. Und so kann ich, glaube ich, jeden und jede abholen.
Herrlich wertvoll, weil das, finde ich, ist ja manchmal auch das zumindest, was ich von mir sagen kann, wo man sagt, oh, online, nicht, dass ich es dann zu Hause falsch mache oder nachher noch irgendwie mir körperlich schade. Das ist natürlich dann super wertvoll, auch gerade bei euch, dass ihr ja auch dann sehr individuell nochmal drauf guckt, auch mit Live-Sessions oder auch Retreats, wo man sich dann wirklich mal auch persönlich kennenlernt. Da finde ich euer Angebot echt großartig. Und auch bei der Session, die wir dann hatten in Frankreich, das ist mir total hängen geblieben, auch was du gerade nochmal gesagt hast, dieses jeder Körper ist unterschiedlich und hat eine andere Geschichte. Und ich weiß, in Frankreich hast du auch zu uns gesagt, so vergleicht euch nicht miteinander. Und das ist nämlich auch so ein großes Thema, was ich teilweise habe oder auch was ich im Sport sehe, dass man ja auch viel heutzutage irgendwelche Laufgeschwindigkeiten oder Fahrraddistanzen oder sonst was bei Instagram postet, ist ja auch per se nicht schlimm, ich will das gar nicht verurteilen. Aber ich finde es eben schön, dass du gesagt hast, so im Yoga, es geht nicht darum, sich zu vergleichen und zu duellieren und wer kann es jetzt irgendwie besser und schneller und weiter, sondern so auf sich zu schauen. Und ich finde das gerade sehr wichtig, wo ich mich zum Beispiel auch viel beobachte, viel im Außen zu sein, mich viel zu vergleichen und gerade dann zu sagen, okay, und die Yoga-Einheit ist wirklich so, wo man auf sich schaut und mal ganz bei sich schaut. Das ist sehr, sehr wertvoll.
Ja, das ist auch wichtig. Yoga darf echt so was wie so ein sicherer Hafen sein. Ich habe ja früher selber Sport gemacht. Ich war 10 Jahre lang Volleyballerin und so dieses Competition-Ding und höher, schneller, weiter, das kenne ich schon und das passt auch gut zum Sport. Ja, das hat ja auch was mit Spielen zu tun und da kann man sich auch mal vergleichen. Ja, das ist ja auch der Reiz dabei. Das finde ich völlig in Ordnung. Und ich finde es so schön, dass das, wenn es richtig unterrichtet wird, im Yoga nicht sein muss. Und ich würde mich total freuen, wenn mehr Sportler das Yoga-Angebot so ohne Ehrgeiz und Selbstoptimierung wahrnehmen würden. Also viele Sportler fühlen sich ja zu steif fürs Yoga. Ist ja klar, wenn du viel rennst, viel läufst, viel Ski fährst, Fußball spielst, alles, was du mit den Beinen machst, Rad fährst, natürlich sind deine Beinrückseiten dann sehr fest. Es wäre ja traurig, wenn es nicht so wäre. Das bedeutet aber nicht, dass man mit festen Beinrückseiten nicht Yoga machen kann. Man spürt sie unter Umständen intensiver, aber dann beugt man halt die Knie und dann kann man mit steifen Beinrückseiten jedes Yoga-Asana, jede Yoga-Übung machen. Und das als Ausgleich zum Sport zu machen, um einfach auch mal von diesem Ehrgeiz und dieser Selbstoptimierung loszulassen, das ist ja wiederum fürs Hirn total gut. Ja, wenn dein Hirn die ganze Zeit auf Leistung aus ist und dann kommst du aus diesem Stresslevel nicht mehr raus. Und da hilft dir Yoga-Praxis und auch dieser körperliche Aspekt dabei. Du hast natürlich auch Meditation und Atemübungen, die dich runterfahren, aber das ist für die meisten Sportler ist es schon eine Stufe weit zu oben. Und über sanfte oder auch kraftvolle Yoga-Praxis in Verbindung mit dem Atem holst du eigentlich jeden Sportler ab. Und mit dem Satz, du darfst hier einfach nur sein und musst gar nichts müssen und können, holst du sie erst recht ab. Und dann sinkt das Stresslevel sofort. Und das, finde ich, ist eigentlich ein schöner Ansatzpunkt. Und damit geht Yoga einfach für alle.
Superschön, ja. Und das fand ich nämlich auch richtig toll bei euch, dass ihr ja auch angebt, wie lange ein Video dann dauert, dass man sich ja auch aussuchen kann, habe ich jetzt 15 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde, wie auch immer lange Zeit, weil das kenne ich von mir auch, dass ich teilweise denke, oh, jetzt eine ganze Stunde online halte ich ja eh nicht durch. Aber zu sagen, hey, komm, 15 Minuten, 30 Minuten, das kriegst du wohl schon vielleicht hin, das fand ich auch nochmal richtig toll und nicht diesen Druck direkt zu haben von, wenn dann eine Stunde.
Ja, nee, deshalb gibt es bei uns die sogenannten Yoga-Quickies. Das sind die die sind höchstens eine Viertelstunde und da ist aber schon einiges drin, sodass der Körper sich danach richtig wohlfühlt und man sich auch auf einem mentalen Level entspannen kann. Weil 15 Minuten, wenn du mal überlegst, wie viel Zeit du dir für Instagram nimmst oder manche vielleicht auch sogar noch für Facebook oder für TikTok, wenn du dir diese 15 Minuten Zeit nimmst, um einen Yoga-Quickie zu üben, dann hast du schon ganz schön viel gewonnen, weil wenn du das jeden Tag machst, dann hast du über 100 Minuten Yoga geübt in der Woche und das in der Regelmäßigkeit und das garantiert gut für Körper und Geist.
Auf jeden Fall. Wie sehen denn dann eigentlich eure Retreats aus und an wen richten die sich?
Also ich habe zwei Formate. Das häufigste Format ist Donnerstag bis Sonntag, 3 Übernachtungen. Die Leute kommen Donnerstag Nachmittag an und wir fangen Donnerstagabend mit einer ersten einfachen Welcome-Session an und ab dann ist jeden Tag morgens 2 Stunden Yoga und abends 1,5 Stunden Yoga. Und wir üben nicht morgens 2 Stunden krasses Yoga, sondern da ist natürlich auch ein bisschen Abholen dabei, also oder Ankommen muss man das nennen, Meditation, Atemübungen und dann aber schon so ein kraftvolles Yoga, dass man ins Schwitzen kommt. Dann gibt's lecker Frühstück und dann haben die TeilnehmerInnen Zeit zu machen, was sie wollen, bis gegen 4:30 die sehr ruhige Yin-Yoga-Abendstunde beginnt. Das ist dann mehr so stretchy, viel im Sitzen und im Liegen und auch sehr beliebt, weil ja schon die Vormittagsstunde so anstrengend war. Und so geht es weiter bis sonntags. Sonntagmorgen ist dann die letzte Session und danach ist nochmal Frühstück und Abreise. Ich lasse den Leuten also Zeit, sich tagsüber selbst zu beschäftigen. Aber sie haben die Möglichkeit, also ich bin den ganzen Tag around, und sie haben die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, was ihnen vielleicht fehlt zu Hause, was sie sich selber jetzt nicht so erschließen konnten. Oder vielleicht wollen sie auch einfach nur mal mit mir quatschen und wissen, wer ist denn das da, die hinter den Videos steckt. Misi ist genauso, steht genauso zur Verfügung. Auch der kriegt viele Fragen und natürlich sind viele auch neugierig auf unser Leben. Und gerade jetzt, weil wir ja nicht mehr, also kein festes Zuhause mehr haben, ist es schon ein Thema am Tisch, wie lebt ihr, was lebt, was erlebt ihr, wie funktioniert das alles. Das heißt, da ist auch ein Austausch da. Und wenn ich eine 7 Tage, einmal im Jahr unterrichte ich eine 7-Tage-Woche, am liebsten irgendwo am Meer. Also dieses Jahr waren wir in Frankreich. Letztes Jahr waren wir mal im Norden in St. Peter-Ording, dann aber auch Portugal, Marokko und sowas haben wir schon gemacht, Italien. Das ist eigentlich das gleiche Programm, nur 4 Nächte länger.
Vielleicht ergänzend, du suchst eigentlich immer, also es gibt eigentlich keine Location, wo wir vorher nicht waren. Mhm. Es gibt eventuell jetzt eine neue, die wir nur wirklich vom Hören sagen,
ja, nächstes Jahr
wo wir noch nicht persönlich dort waren. Das ist, aber sonst sind wir immer persönlich dort. Wir gucken uns den Laden an, weil es halt, die Location macht viel. Es ist die Location, aber auch die Gastgeber dort. Das ist so wichtig, dass du einfach da in diesen 3-4 Tagen nicht dann dich mit anderen Sachen noch womöglich rumärgern musst. Das Essen muss stimmen und da achtest du eigentlich total drauf.
Die Werte müssen einfach auch stimmen. Also die Gastgeber müssen, die Gastgeber und Gastgeberinnen müssen dieselben Werte vertreten und das deshalb gehen wir da gerne mal vorher schon mal hin und wohnen da schon mal Probe und unterhalten uns mit den Chefs und Chefinnen, um rauszufinden, ob wir so wie wir sind dahin passen und ob wir in so einem Haus mit solchen Menschen Zeit verbringen möchte.
Und du versuchst so möglichst breite Bandbreite zum Thema Finanzierung zu haben. Also wir haben Locations, die sind günstiger und es gibt Locations hier in München, Fürstenfeldbruck, die sind nicht spektakulär, aber einfach super easy zu erreichen, bezahlbar und wir wissen, dass wir da, dass alle super happy sind, weil es einfach so geradeaus ist, dann gibt es einen Schwarzschmidt in Südtirol, der ist ein bisschen gehobener, wenn man so auf Wellness steht und Indoor-Pool und Outdoor-Pool haben möchte und sowas, dann kriegst du halt sowas. Oder hier bei der Lisa im Salzburger Land, wo du sagst, das ist sehr, sehr ein feminines Hotel, das ist sehr jünger, da läuft halt den ganzen Tag Musik draußen am Chill-Out-Area. Und also, ne, weißt du, das ist so ein bisschen eine Bandbreite, damit du das auch aussuchen kannst.
Und am besten ist es dann in Frankreich in der Atlantic Surf Lodge. Das ist genau meins.
Toll.
Da würde ich sofort einziehen und nur noch dort Retreats unterrichten.
Herrlich, ja, meins auch. Ich hatte auch, das war ganz spannend, als ich jetzt aus Frankreich wiederkam, so einen totalen Großstadtkoller. Also ich kam hier wieder her und dachte, boah, zweiter Stock, Etagenwohnung, super viele Leute, super viel Verkehr, alles ist irgendwie eng, es gibt kein Meer. Es war ganz krass. Also ich kenne das auch nach Urlauben, aber gerade so dieses Gemeinschaftliche, was wir hatten in der Woche und dieses, man sitzt zusammen abends am Tisch und quatscht und es ist aber auch so ungezwungen und ach, das war so herrlich.
Und die Tatsache, dass du ein Fahrrad hast, mit dem Fahrrad überall hinkommst, vor allem ans Meer in nur 10 Minuten und damit auch unabhängig bist, ja, kein
Ja.
Auto brauchst. So cool. Also das genießen
Total.
alle, die da mitfahren und ich auch.
Und so dieses Entschleunigte auch einfach. So morgens geht's dann entspannt in den Tag und auch unser Start da ich weiß nicht mehr, hatten wir 7 oder 8 morgens unsere Session. Das war natürlich beim Aufstehen erstmal sehr früh, aber wir haben das dann ja auch draußen gemacht, unter den Bäumen und dann da so mitten auf der Wiese zu liegen in der Sonne und es ist aber noch angenehm kühl, es war noch nicht 40 Grad. Also das war so ein richtig schöner
Ja,
Start in den Tag.
ja.
Wie ist es denn dann eigentlich für euch? Oder vielleicht mögt ihr da auch noch, ja, wenn ihr möchtet, Tipps teilen. Ihr habt jetzt sehr viele Ebenen. Ihr seid ein Paar, ihr seid Businesspartner, ihr lebt zusammen in dem Van. Wie gelingt es euch, so diese Balance zu halten aus irgendwie Nähe und Distanz, Arbeiten und Privat? Wie gelingt euch das und habt ihr da auch für andere, die sich das vielleicht auch wünschen, habt ihr da Tipps?
Also wir sind ja jetzt seit 35 Jahren zusammen und davon seit 34,5 verheiratet. Es war eine sehr spontane Aktion. Und ich muss sagen, das sind Aufs und Abs. Ich könnte nicht den perfekten Tipp geben, denn es gibt Monate, in denen ist alles so super, dass ich mir denke, boah, ey, wir haben es echt geschafft nach so langer Zeit. Läuft alles so, wie wir es uns geträumt haben. Und dann knallt es irgendwo, kann von außen kommen oder mit dem falschen Fuß aufgestanden und alles scheint zusammenzubrechen und es gibt einen großen Streit und dann muss man sich wieder zusammenraufen. Ich glaube, dieses Zusammenraufen, das ist so unser Ding. Also sich wieder verzeihen und das dann aufarbeiten, was passiert ist. Und das hat natürlich ganz viel mit Kommunikation zu tun, ja, mit miteinander sprechen. Und ich meine, die meisten Paare, die ich kenne, sind so verschieden, dass deshalb die Kommunikation schwer ist. Und ich bin aber auch überzeugt davon, dass diese Verschiedenheit der Grund ist, warum man zusammengefunden hat. Ja, weil wenn beide gleich denken würden und immer gleich handeln würden, da ist ja überhaupt nichts mehr los. Da kann man sich gar nicht mehr weiterentwickeln. Und wenn man, also diese Verschiedenheit im Streit ist sie natürlich total schlimm, aber wenn man sie dann, wenn man wieder in Frieden ist, als die perfekte Ergänzung sieht, ja, man kann ja voneinander lernen. Ein ruhigerer Typ kann von einem lebendigen Typ die Lebendigkeit lernen und der lebendige Mensch kann sich mal was davon abschauen, wie es ist, in Stille zu sein. Nur so ein Beispiel. Und genauso geht es ja auch ums Arbeiten und die Art zu arbeiten und ach, die Art zu schlafen gar, ja. Also Misi ist Superschläfer, ich bin ein Zappelschläfer, ich konnte mir da so viel abgucken von Routinen und so, dass ich mittlerweile sagen kann, auch ich schlafe gut. Und genauso ist es mit Essen und mit Kochen und mit allem. Und man lernt voneinander und agiert miteinander und so entwickelt sich über die Jahre ein Verhältnis, das aber manchmal auch wieder zusammenbricht, müssen wir sagen.
Ich glaube, was man sich immer wieder erinnern muss, ist Respekt vor der anderen Person. Also, dass das nicht verloren geht. Und das geht in meiner Welt zumindest einher mit, ich gehe davon aus, dass die Bärbel mir per se erstmal nichts Böses will. Also, wenn ich irgendwie was doof finde, dann versuche ich, mich daran zu erinnern, dass es doch eigentlich, macht sie das bestimmt jetzt nicht mit Absicht, dass ich jetzt was doof finde. Das ist jetzt sehr abstrakt und auch nicht immer einfach, aber wenn man dann aus diesem ersten Ärger, den man hoffentlich nicht eskalieren lässt, wieder rauskommt, oder es kann auch was ganz Kleines sein, sagt, Moment mal, es war bestimmt nicht so gemeint. Davon gehe ich erstmal aus. Weil da so lange habe ich die Werbe jetzt schon. Du bist nicht bist nicht fies.
Also wir haben gelernt, sowohl beruflich als auch privat ist Kommunikation das A und O. Schweigen kann man ausprobieren, funktioniert aber nicht, richtig?
Auf Dauer nicht.
Auf Dauer nicht.
Ich bin halt eine Person, ich brauche schon kurz Ruhe. Also ich kann nicht
definitiv
endlos Argumente aneinander rein, die dann auch, das eskaliert dann eher. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, das zu stoppen und dann Faden dann aber wieder aufnehmen. Und da bist du zügiger als ich und das finde ich aber in der Regel auch gut.
Mhm. Und so funktioniert das. Beruflich muss man sich einfach, also als Tipp nach außen, um Absprachen kümmern. Ja, wenn man als Paar zusammenarbeitet und vor allem auf engem Raum und meint, der andere kriegt doch sowieso mit, was ich hier mache. Nee, das ist nicht so. Jeder startet in seinen Laptop und macht was und arbeitet vielleicht auch mal 1-2 Stunden gar nicht, sondern macht heimlich was ganz anderes. Deshalb ist es ganz wichtig, wirklich regelmäßig Absprachen zu machen. Wo stehen wir? Was steht an? Was muss gemacht werden? Gibt es eine Deadline? Und dann sich auch wieder absprechen, ist es gemacht worden? Was fehlt noch? Brauchst du eine Pause? Wann können wir weitermachen? Und das ist sehr schwer. Da hat man, wenn man so eng aufeinander lebt, interessanterweise nicht immer Bock drauf, muss sich aber wirklich dazu zwingen, weil sonst funktioniert es nicht. Und da sind wir meistens gut und manchmal auch nicht.
So fair. War das dann eigentlich auch immer euer Wunsch, selbstständig zu sein? Weil ich finde das ganz spannend. Ich merke so langsam, dass so auch jetzt durch unser Retreat in Frankreich bei mir diese Idee wächst von, och, vielleicht selber auch mal selbstständig sein, finde ich ja auch ganz spannend. Ich bin aber sehr damit aufgewachsen, dass quasi das absolute Erfolgsziel ist, sich sogar verbeamten zu lassen beispielsweise, also angestellt und so sicher wie möglich. Wie war das bei euch? War das von eurer Seite recht schnell der Wunsch, selbstständig zu sein oder hat sich das eher entwickelt?
Also ich bin in die Selbstständigkeit reingewachsen. Ich habe, weil ich die Kinder mit 20 bekommen habe, für mein Studium sehr lang gebraucht und immer wenn ich zwischendurch gearbeitet habe oder Praktikas gemacht habe, musste ich das Studium auch unterbrechen, weil alles drei zusammenarbeiten, Uni und Kinder, das ging zeitlich gar nicht. Und somit war ich eigentlich eh erst mit 32 dann endgültig, hatte ich dann meinen Magister in der Tasche und habe aber so ein bisschen nebenbei schon als Fotoassistentin gearbeitet. Und da bist du ja automatisch selbstständig. Ja, und bin quasi aus der Uni raus, dann in die Fotoassi-Stelle rein und einfach projektweise Geld verdient. Also immer, wenn der Fotograf, für den ich gearbeitet habe, ein Shooting hatte, dann habe ich halt einen Tagessatz als Assi verdient. Und somit war ich in der Künstlersozialkasse versichert als selbstständige Künstlerin. Und ich war mal zwischendurch 1,5 Jahre in Misis Firma als irgendwie 29 als Bildredakteurin angestellt und nach 1,5 Jahren habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt die Uni fertig und außerdem taugt mir das auch nicht. Arbeite ich nicht gerne in Hierarchien. Das habe ich jetzt, kann ich jetzt so mit 54 sagen, dass das nicht meins ist. Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich selbstständig bin und das genieße ich sehr. Das heißt jetzt nicht, dass ich keinen Chef haben kann, aber das ist so ein bisschen wie in der Schule. Der Chef, der muss dann schon echt so ein guter Typ sein, dass ich also so meine Wertewelt teilen, dann gebe ich auch alles, um für den zu arbeiten. Und solche Chefs habe ich leider nie gefunden. Und deshalb habe ich mich da einfach auf die eigenen Füße gestellt und mein eigenes Ding gemacht. Und das ist sehr anstrengend, selbstständig zu sein. Aber ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, Misi. Du hattest ja alles.
Ich hatte alles.
Du warst Chef, angestellt und selbstständig.
Und ich habe spät studiert. Ich habe das von zu Hause nicht so mitbekommen. Diese Sicherheit, meine Eltern die meiste Zeit tatsächlich fest angestellt waren. Mein Papa ist Architekt, der war eine Weile lang mal selbstständig, aber das ging schief. Und also ich habe das schon auch, die düsteren Seiten der Selbstständigkeit schon auch gesehen. Aber irgendwie auch da, ich stolper schon auch relativ naiv durchs Leben. Das kann man mal machen und das kann man mal machen. Und Neugierde, und wir haben den ersten Skate-Shop gemacht, aus dem Grund, weil wir uns keine Skateboards leisten konnten. Also haben wir die quasi günstiger eingekauft für uns selber und dann noch ein paar mehr verkauft. Ja, aber plötzlich musst du dich halt dann doch drum kümmern. Wie geht denn das? Wie geht geht so prinzipiell Buchhaltung und so weiter, auch wenn es mein Freund die meiste Zeit gemacht hat. Aber ich war da, also ich bin da so reingewachsen und dann machst du hier mal was und da was und dann, ich war immer auch selbstständig und hatte immer zwischendrin so richtige Jobs, so richtige bei Microsoft und bei einem großen Verlag und so. Und dann haben wir eine eigene Agentur gehabt und die war auch richtig groß und da war Investorengeld drin und solche Sachen. Also das alles mal machen, aber ich glaube, das geht, wenn man neugierig bleibt, glaube ich, geht es. Und diese Sicherheit gibt's halt auch nicht mehr. Das ist, also ich habe Freunde, die dann natürlich bei Siemens angefangen haben und dann Siemens plötzlich wurde die ausgegliedert und der ist zum Glück jetzt beim Deutschen Patentamt. Das ist quasi, der ist safe, der braucht es auch. Also der braucht auch diese Sicherheit drumherum. Ja, sei froh, dass du die hast, weil ich der verrückt werden in diesem Konstrukt. Also wenn der zu mir sagt, ich weiß, was ich in einem Jahr habe, weil das liegt schon zu tun, aber das liegt schon bei mir auf dem Schreibtisch. Also das wäre nichts für mich. Aber das ist ja toll. Also wie was für ein privilegiertes Leben leben wir halt. Und ich gehe davon aus, dass den meisten von euch, die ihr das da hört, auch sind. Wir haben eigentlich eine ganz große Auswahl.
Ja.
Und ganz viele von uns haben echt die Möglichkeiten und nutzt die, bleibt neugierig. Ich glaube ja, dass es prinzipiell immer gut geht.
Schön. Ja, das ist eine sehr coole Einstellung. Und auch Bärbel, ich habe mir das auch gemerkt, das hattest du gesagt im Retreat, trotzdem auch immer gut aufzupassen, wie viel Kapazität habe ich. Ne, weil ich kenne das von mir auch, dann habe ich ganz viele Ideen und das und dies würde ich gerne machen und dann noch zum Sport und noch Freunde treffen und zum Pferd und manchmal denke ich so, boah, ich schaffe das gar nicht an einem Tag. Mhm. Und ich habe noch total im Ohr, dass manchmal, das erinnere ich als Kind, Erwachsene gesagt haben, ach ja Mensch, wenn der Tag nur 40 Stunden hätte, ich habe das damals gar nicht so verstanden, aber inzwischen schon. Mhm. Und natürlich hat der Tag nicht 40 Stunden und deswegen ist es total cool, wenn man so viele Ideen hat und Lust auf vieles und trotzdem auch immer wieder gut auf sich aufzupassen, wie viel kann und will ich denn leisten, was schaffe ich auch.
Ja,
kann ich auch
ist ganz, cool. ganz, ganz wichtig. Total. Sonst brennst du aus an etwas, was dir eigentlich total Spaß macht. Und das wäre ja schade. Da kommt auch wieder Yoga ins Spiel, denn das ist eine Möglichkeit, in Kombination mit Meditation jeden Tag einzuchecken und rauszufinden und zu spüren, wie geht's mir, wie fühle ich mich, was schaffe ich heute? Und dann sich auch danach zu verhalten. Denn wenn man erschöpft ist, dann sollte man sich ausruhen und nicht Vollgas geben.
Ja.
Und das kann man lernen.
Toll. Gibt es irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was euch irgendwie noch wichtig ist, was euch auf dem Herzen liegt?
Also ich würde ganz gern hier noch reinbringen, dass wir ja mittlerweile ein Dreierteam sind bei Yoga Moor, dass unsere Tochter Leonie aus Berlin mittlerweile fest angestellt ist und uns unterstützt mit Content und uns auch berät, weil sie ist ja eben eher so die Generation 30 plus. Wir sind die Generation 50 plus. Das heißt, wir bewegen unsere Körper auch schon ein bisschen anders, haben vielleicht ein bisschen mehr Lebenserfahrung und wünschen uns andere Yogastunden. Und Leonie wird so ein bisschen frischen Wind in Yoga Moor bringen, um auch die jüngere Generation anzusprechen, vor allem im Bereich Strength und Mobility. Das ist so ihr. Und mich würde das total freuen, wenn wir mit ihrer Hilfe auch nochmal ein ganz anderes Publikum ansprechen können, denn die Generation 40 plus, die wächst ja jetzt schon seit 15 Jahren mit mir mit. Das heißt, viele von denen haben in ihren 20er Jahren bei mir angefangen und haben jetzt mittlerweile Kinder und Familien gegründet oder sind schon 50, 60, weil sie erst mit 40 angefangen haben. Und die jüngere Generation, die soll natürlich auch abgeholt werden. Und da hilft Leonie uns bei. Und das freut mich sehr, dass wir jetzt so ein kleines Familienbusiness geworden sind.
Das wäre mir auch noch auf dem Herzen gelegen. Ich finde es total bereichernd, regelmäßig mit einer jungen Person zusammenzuarbeiten. Also ich kann mir Mühe geben und auf dem neuesten Stand, was auch immer der neueste Stand ist, aber einfach das ungefiltert nochmal zu bekommen, wie lebt diese Generation, was ist euch wichtig, wie macht ihr das, wie seht ihr Dinge, also für mich macht das irre viel aus und dass wir das jetzt auch noch in unser eigenes Produkt einbauen können, das finde ich so, das macht mir große Freude.
Ja, ist eine totale Bereicherung.
Also absolut auf allen Ebenen und natürlich jetzt, weil wir so viel über unsere Paar unser Paarsein gesprochen haben, das ist natürlich nochmal spannend. Jetzt hast du so eine Dreieckskombination mit deinem Kind und siehst es natürlich auch ganz anders, dein Kind, und wie sieht sie uns als Eltern? Das finde ich total spannend. Das ist immer eine neue Dimension, macht es nicht einfacher, aber spannender.
Super interessant, ja, weil dann noch wirklich so diese nächste Ebene mit dabei ist von wir arbeiten noch miteinander, ne?
Ah, man könnte noch so viel sprechen.
Das stimmt, es kann ja auch Teil 2 geben.
Ja, genau. So in 5 Jahren, wo sind Sie jetzt? Was haben Sie damals erzählt?
Ja, genau. Was ist denn eigentlich euer nächstes Reiseziel jetzt? Oder gibt es da schon was Festgelegtes? Wo zieht es euch als nächstes hin?
Wir müssen tatsächlich ein bisschen planen, denn meine Retreats, die müssen immer mindestens ein Jahr im Voraus geplant werden, weil ich sonst die Locations gar nicht kriege. Das heißt, ich weiß eigentlich schon, bis Juli, mindestens eigentlich September 2027, wo ich sein würde. Also würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ganz grob sind wir jetzt im bayerischen Raum, weil ich in 2 Wochen im Allgäu ein sehr schönes Retreat unterrichte, das auch ausgebucht ist. Das heißt, müssen wir jetzt hier gar nicht promoten im Ayurveda-Hof Engel, aber so eine persönliche Empfehlung, sehr schöner Hof mit Blick in die Berge. Und dann sind wir in Berlin, weil wir mit unserer Tochter Videos drehen möchten. Und dann fangen so meine Workshop-Serien im Münchner Raum und im Salzburger Land und in Südtirol an. Und dann planen wir eigentlich im Ende Oktober nach Australien zu fliegen und vielleicht Stopover in Sri Lanka zu machen und dort tatsächlich mal Urlaub zu machen, was wir ja nie machen. Also einfach so 2 Wochen nicht arbeiten. Das habe ich jetzt ganz fest auf dem Zettel, dass wir wirklich Ferien machen. Und dann sind wir ein paar Monate in der Wärme und müssen eigentlich erst im April, und machen aber dort Homeoffice. Also wir machen nicht Urlaub in Australien tatsächlich.
Also ist auch weniger dramatisch, als es immer so klingt. Ja. Wir sind da wirklich, das ist Homeoffice mit, man weiß, was man morgens anzieht, ein T-Shirt und eine Shorts. Und für uns ist es tatsächlich total praktisch, weil es halt dort grün ist. Und wenn man sich daran erinnert, bei uns hört es Grüne Ende Oktober allerspätestens auf und kommt erst im Mai wieder. Und nachdem wir praktisch nur draußen filmen, weil wir es halt auch schöner finden und uns damit wohler finden, hat sich das so, ach ja, das geht ja. Also plötzlich können wir die Saison verlängern und das ist natürlich sehr praktisch. Also es ist wirklich eine außergewöhnlich glückliche Situation, die wir da haben. Und wir können auch richtig gut arbeiten. Also ich glaube auch die Yogamo-Community hat es auch, wir schätzen es inzwischen auch wert, dass wir uns ein halbes Jahr verdrücken oder 3 Monate verdrücken, weil da auch schöne Sachen rauskommen.
Und dann haben wir ja aber im Juni jetzt ein Retreat-Plätzchen in Portugal aufgetan. Da unser Van ja nur sehr langsam fährt und eine geringe Reichweite hat, werden wir uns im Mai schon auf den Weg Richtung Portugal machen, durch Frankreich und Spanien. Und dann gibt es danach schon auch noch ein paar Termine. Aber wen es interessiert, guckt einfach auf yogamur.de bei Terminen nach. Da könnt ihr alles nachlesen.
Unbedingt. Ja, und alle, die das jetzt gehört haben und vielleicht sich nicht direkt merken können, das steht auch noch in den Shownotes, also kein Stress jetzt beim Hören, ihr müsst euch nicht per se alles direkt merken, sondern wir schreiben das auch noch in die Shownotes, eure Internetseite, Instagram und so weiter und so fort, dass ihr auch direkt zu finden seid für alle HörerInnen. Es war richtig toll, mit euch zu quatschen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, euer Teilen, eure Geschichten, eure Erfahrungen. Das ist super inspirierend und toll. Vielen, vielen Dank und ich finde es ultra toll, dass wir uns kennengelernt haben in Frankreich. Und ich werde jetzt ja auch ganz fleißig üben, dass ich dann vielleicht nächstes Jahr auch beim der Retreats teilnehmen kann. Ich bin nämlich jetzt ganz großer Fan.
Danke, liebe Jenny. Es war total schön, im Podcast gewesen sein zu dürfen. Ist mir wirklich eine große Ehre. Ich bin jetzt auch eine Superschwesti-Fan und höre fleißig zu. Wir hören dich dann am liebsten, wenn wir mit unserem Van durch die Gegend tuckern und in der Langsamkeit über die Landstraßen schweben. Hören wir immer Podcasts und da bist du natürlich jetzt auch fest dabei. Also vielen Dank, dass wir ein Teil davon sein dürfen und ich freue mich auch sehr, dass wir dich kennengelernt haben.
Danke.
What she said.
Gleiches. Vielen Dank, ihr Lieben. Schwesties, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Inspiration bekommen oder Lust auf Yoga und Vanlife, Nomadendasein. Was auch immer mit euch in Resonanz gegangen ist, hoffe ich, könnt ihr jetzt
mit ins Wochenende nehmen. Fühlt euch gestärkt, motiviert. Passt gut auf euch auf. Seid lieb zu euch. Habt euch lieb. Habt ein ganz herrliches Wochenende. Es ist ja schon das erste August-Wochenende. Wahnsinn, time flies. Startet mal gut rein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Zuhören. Schwester Jenny liebt euch. Muah.